Steingarts Morning Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und heute melde ich mich von der Pioneer One in Frankfurt am Main. Wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Montag, der 13. September.
Wir sind jetzt kurz vor der Bundestagswahl. Hoppala, da fällt schon das Studio zusammen. Wir sind jetzt kurz vor der Bundestagswahl, so wie es gerade hier rumpelt im Studio. Ja. So spannend wird diese Bundestagswahl. Ich glaube, es war in den letzten Jahrzehnten noch nie so spannend.
Da hat Annalena Baerbock den Nagel auf den Kopf getroffen. Da hat es doch ganz schön gerumpelt im Studio.
Die SPD in der Koalition und die Grünen in der Opposition, die beiden Parteien, die das alles blockiert haben.
Das stimmt.
Mit tausenden Argumenten.
Herr Laschet, das stimmt nicht. Und ich könnte Ihnen jetzt mal erzählen,
Herr Laschet, Sie reden drum herum.
Nichtsdestotrotz, auch dass Triell gestern Abend in ARD und ZDF krankte, wie schon sein Vorläufer im privaten RTL, an der falschen Besetzung.
Deshalb bin ich dafür, dass wir bei Neuvermietung den Anstieg der Miete begrenzen.
Unser Vorschlag ist, dass wir signalisieren, fossile Energie wird teurer beim Tanken, bei der Heizung. Aber damit das sozial gerecht ist, geben wir jährlich 75 Euro pro Person an die Menschen zurück, aber nur als ein Bestandteil.
Erstens, durch die Frontstellung zwei rot-grüner Spitzenpolitiker gegen einen angeschlagenen Unionskanzlerkandidaten entsteht schnell der Eindruck, das Land sei in diesem Wahlkampf schwuppstig nach links gerückt. Warum, fragt man sich, können zwei Parteien, die zusammen ausweislich aller Umfragen nur knapp 30% der Wahlberechtigten repräsentieren, zwei Drittel der Sendezeit einer solchen Sendung kapern und so ihr Agenda-Setting betreiben? Zweitens, Annalena Baerbock ist ja nur deshalb in dieser Runde dabei, weil sie von sich selbst behauptet, sie kämpfe um das Bundeskanzleramt.
Deswegen kämpfe ich auch, wenn uns ein paar Prozentpunkte noch nach oben fehlen, für eine Führung unter einer grünen Regierung.
Dabei, es ist ausweislich aller Umfragen unrealistisch, dass sie dort jemals als Regierungschefin wird einziehen können. Aber frage ich mich, seit wann berechtigt eine Selbstkrönung mit dem Titel Kanzlerkandidatin zu einer derart überproportionalen öffentlich-rechtlichen Präsenz? Drittens, machtpolitisch fehlt in diesem Format des Triells der entscheidende Spieler. Weder Scholz noch Laschet werden aller Voraussicht nach ohne die liberalen Abgeordneten und ihren Anführer zum Ziel kommen können. Auch deshalb gehört die FDP in einer solchen Runde dazu. Aber man hat das Gefühl, man hat diesem Christian Lindner einfach den Ton abgedreht.
Wir glauben, dass in der Digitalisierung eine große Chance liegt. Die Chance wollen wir ergreifen und, meine Damen und Herren, dazu braucht Deutschland ein Update.
Das ist journalistisch nicht nur merkwürdig, das ist falsch. Es geht aber nicht um Christian Lindner, es geht um Pluralismus, um Meinungsfreiheit, um den Denkraum, der zu einer solchen Debatte dazugehört. Und vielleicht ist das Ganze sogar unjournalistisch. Wir sind doch schließlich keine Aktivisten, sondern Wirklichkeitsbeobachter. Und zur Wirklichkeit dieser Wahl und der späteren Kanzlerwerdung gehört die Stimme der Liberalen einfach dazu. Das ist nicht parteiisch, das ist faktisch. Die Versuche von ARD und ZDF hier die Duelle der amerikanischen Präsidentschaftsdebatte einfach mal nachzustellen, wo es in der Tat darum geht, er oder ich, das ist schon im Denkansatz verunglückt. Denn im amerikanischen Mehrheitswahlsystem entspricht das Format er oder ich exakt der demokratischen Verfasstheit des Landes. In Deutschland mit unserem Verhältniswahlrecht und damit dem Zwang zur Koalitionsbildung genau nicht. Also, mein Fazit von gestern Abend. Der Vorwurf der zumindest doch leichtfertigen Manipulation von Wählern schwebt im Raum. Die TV-Anstalten sollten, bevor sie das nächste Mal in dieser Angelegenheit Bundestagswahl auf Sendung gehen, zunächst vielleicht in sich gehen. Das wäre der demokratischen Kultur bekömmlicher. Sagen, was ist. Rudolf Augstein. Und damit jetzt zu Dr. Stefan Wachtel. Stefan Wachtel ist einer der besten Rhetoriktrainer in unserem Land. Er berät und coacht einen guten Teil der DAX-Vorstände. Aber Wie hat er denn jetzt das Triell gesehen? Das hat mich interessiert. Wo hat er hingehört? Wo hat er weggehört? Einen schönen guten Abend, Herr Wachtel.
Guten Abend, Herr Steingart.
Armin Laschet stand vor diesem Triell ja gehörig unter Druck. Hat man das eigentlich gemerkt? Haben Sie das gemerkt?
Leider ja. Es gab ja keine Steigerung mehr nach der letzten Veranstaltung. Laschet hat offenbar die Telefonnummer seiner Berater nicht mehr wiedergefunden. Er kam von unten, er muss kämpfen, er muss schieben, das hat man gesehen. Er hat sich zu oft an den anderen abgearbeitet. Und im Mittelteil fehlte sogar mehrmals der Plan. Er musste Fragen beantworten, wie in der mündlichen Prüfung. Also es gibt ja die Regel, Experten beantworten Fragen, Executives sprechen zu Themen. Und wer das tut, der schaut natürlich wie ein Sieger aus. Und das war Laschet über weite Strecken nicht. Das setzt Vorbereitung voraus. Wie gesagt, davon gab es zu wenig. Es gab am Ende nur dieses Engagement, dieses enorme Engagement. Und das kann sein, dass das natürlich gut ankommt.
Konnten Sie eine Strategie bei Armin Laschet erkennen?
Es sind mehrere rhetorische Taktiken, die Laschet verwendet, Herr Steingart. Also Laschet mogelt sich heraus aus der Garde der Weiter-so-Politiker. Ja, er sagt einfach irgendwann kein Weiter-so.
Wir haben viel gemacht, aber es reicht nicht. Deshalb sage ich, es kann auch hier kein Weiter-so geben. Wir müssen auch da die Kräfte bündeln. Ich will ein Digitalisierungsministerium errichten, das dann wirklich dieses Thema mit all den ganzen Ebenen, die im Moment auf viele Häuser verteilt sind, konzentriert angeht. Es ärgert mich maßlos, dass wir immer noch selbst auf Autobahnen kein Netz haben.
Armin Laschet beherrscht den moralischen Vorwurf wie kein zweiter. Und das hat er ja auch im ersten Triell schon probiert, auch diesmal wieder.
Wenn es der eine Fall jetzt wäre, wo Sie keine Verantwortung übernehmen wollen für den nachgeordneten Bereich, den Sie haben, ist es ja nicht der erste Fall. Bei Wirecard haben Millionen Kleinanleger viel, viel Geld verloren, weil Sie nicht die Aufsicht richtig ausgerichtet haben, die das hätte überprüfen müssen. Dafür tragen Sie Verantwortung.
Nicht schlecht war eigentlich Laschets Versuch, Flughöhe zu gewinnen durch Beschwörung großer Werte. Also er hat sozusagen die Götter angerufen. Leider hat das nur im Schlussstatement geklappt. Und es war wieder so ein abgehobener Sprech, also wenngleich er es diesmal nicht verwechselt hat.
Dafür will ich als Bundeskanzler arbeiten. Ich will ein Bundeskanzler des Vertrauens werden. Und dafür bitte ich um Ihr Vertrauen.
Wie haben die beiden anderen, Frau Baerbock und Olaf Scholz, auf Sie gewirkt?
Es ist ja ein altes Prinzip der Rhetorik. Ich glaube, wir haben schon darüber gesprochen. Rolle und selbst so komponieren, dass das Ensemble dem gegenüber stimmig erscheint. Das bedeutet Vorteil für Scholz. Das beherrscht er nun wirklich. Einmal hat er sogar den Merkel gemacht. Jeder, der mich kennt. Also man braucht dafür keine rhetorischen Fähigkeiten. Man muss nur Bestehendes kultivieren. Man muss sozusagen sich selbst spielen. Er spielt die Rolle des Apparatschek. Vor allen Dingen, als er in mehreren Antworten sagt, dass er Behörden erweitert hat.
So etwas wie den großen Aufbau der Behörde, über die wir eben gesprochen haben, hat es in dieser Zeit nirgendwo sonst gegeben. Das Gleiche gilt für die dramatischen, entscheidenden Veränderungen, die ich durchgesetzt habe bei der Wirtschaftsprüfung in Deutschland für die großen Kapitalgesellschaften.
Olaf Scholz hat eine große Fähigkeit. Er wiederholt seine Soundbites und Quotes. Das ist sehr, sehr, sehr professionell. Mindestens dreimal sagt er, eine gute Regierung.
Das gibt die Grundlage dafür, dass man eine gute Regierung bilden kann und all die Grundsätze verfolgen, die mir wichtig sind. Umso besser das Mandat für die SPD ausfällt, umso mehr möglich machen, dass ich der nächste Regierungschef werde, umso besser wird es auch gelingen, eine gute Regierung zu schaffen.
Aber das Entscheidende war, Olaf Scholz hat Olaf Scholz gespielt, er hat sich selbst gespielt. Ganz groß. Alle drei waren sehr gut in der Kategorie Vorwurf, aber Annalena Baerbock ist die mutigste, Herr Steingart. Wir sahen das, als sie sich in eine ganz, ganz verwegene These verstieg.
Jedes Verbot ist auch ein Innovationstreiber. Das sehen wir doch jetzt bei den deutschen Automobilherstellern.
Die tun es doch ohne Verbot.
Wo ich nicht erst im Wahlkampf, so wie Sie,
ohne Verbot
vorbeigeschaut habe, sondern in den letzten 8 Jahren, in dem ich Wirtschafts- und Klimapolitik mache, ist ganz klar gewesen, die Zukunft im Individualverkehr ist Elektromotor.
Also, wir ziehen einen Strich drunter, Herr Wachtel. Wem würden Sie die rhetorische Goldmedaille des gestrigen Abends verleihen?
Ich glaube, alle hatten etwas zugelegt, aber nicht signifikant. Aber alle haben ihre Kundschaft jeweils gut bedient. Scholz hat die Bewahrer bedient mit Solidaritismus. Laschet kam mit Aktivismus und Engagement für seine Kunden. Und Baerbock kam mit Alarmismus und Vorwurf. Alle haben ihre Rolle gut gespielt. Es ist schwer zu sagen, wer der Gewinner ist. Ich könnte mir nur einen Verlierer vorstellen. Und das war der, der von unten schieben musste, der zu wenig Flughöhe hatte, der im Mittelteil mal keinen Plan hatte. Und dadurch bekamen die anderen beiden noch mal Glamour, obwohl sie eigentlich nicht so perfekt waren. Alle drei.
Vielen Dank, Dr. Stefan Wachtel. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Der Chef der Deutschen Bank, Christian Sewing, sein Name, hat uns auf der Pioneer One besucht. Und zwar in Frankfurt am Main, mitten im Bankenviertel, ging er an Bord. Er fordert eine längst überfällige Reformagenda für Deutschland.
Aber wir müssen auch immer wieder sehen, dass die letzten 10 Jahre gerade für Deutschland eine goldene Dekade waren. Wir haben profitiert von der Agenda 2010. Wir haben profitiert von dem enormen Exportboom nach China. Und jetzt wird gesagt, wie fängt der Neuanfang nach Covid an? Ganz ehrlich gesagt, wir hätten auch einen Neuanfang ohne Covid gebraucht.
Mit unseren Börsenreporterinnen in New York und in Frankfurt schauen wir auf eine spannende Woche an den Weltfinanzmärkten. Außerdem gratulieren wir den Simpsons. Juhu! Und wir bewundern den Ausnahmemusiker Phil Collins. Und zwar nicht nur für sein künstlerisches Genie, sondern auch dafür, dass er ein Kämpfer ist und bleibt, trotz der gesundheitlichen Widrigkeiten, die ihm derzeit das Leben zur Hölle machen. Deutschland braucht mal wieder einen Ruck, sagt nicht Roman Herzog, der ist nicht mehr unter uns, sondern sagt jetzt Christian Sewing in Anlehnung an Roman Herzog, den ehemaligen Bundespräsidenten. Christian Sewing hat das kürzlich in einer Rede gesagt. Das fand ich nicht nur spannend, sondern bemerkenswert. Wenn ein Chef der Deutschen Bank so starke Worte wählt, dann hat er sich dabei was gedacht. Der Mann will ja ernst genommen und nicht nur gewählt werden. Und deshalb habe ich, wo wir gerade nach Frankfurt fuhren mit unserem Schiff, ihn am Sonntagabend eingeladen. Und wir haben gesprochen. Unterstützt von vielen Pioneers an Bord und noch mehr Zuschauern beim Livestream gestern Abend. Wir haben gesprochen über den Zustand des Landes und was zu tun ist, damit Deutschland wieder Tritt fasst. Wir könnten, sagt Sewing, einen Neuanfang in Deutschland doch mal wieder gut gebrauchen, mit Wachstum und ohne Inflation, mit Ideen und nicht nur mit Subventionen. Aber hören Sie am besten selbst. Herr Sewing, viele haben in diesem Wahlkampf das Gefühl, da läuft schon im Wahlkampf was schief. Sie auch?
Das ist wie ein typischer Steingart. Ja, absolut.
Zum Beispiel was? Wo haben Sie gedacht, Ihnen fällt die Fernbedienung aus der Hand oder die Agenturmeldung, als Sie das gehört, gefühlt, gesehen haben?
Naja, erstmal bin ich natürlich Optimist, aber ich glaube, die fundamentalen Themen, die wir in Deutschland und in Europa haben, werden leider im Wahlkampf nicht adressiert. Zumindest absolut nicht ausreichend adressiert. Ich war gerade diese Woche das erste Mal, und darüber sind wir als Deutsche Bank sehr, sehr glücklich, dass wir wieder eine On-Site-Konferenz in London gemacht haben mit den größten institutionellen Anlegern, die wir als Kunden haben. Tolle Konferenz. Und Sie können sich überhaupt nicht vorstellen, wie viel Interesse, aber auch wie viel Bedenken das Ausland auf diese Wahl hat und mit wie viel Interesse das Ausland auf diese Wahl schaut und sich immer wieder fragt, was passiert in Deutschland und was passiert in Europa. Und diese volkswirtschaftlichen und gesamtwirtschaftlichen Zusammenhänge, dass wir vor einer entscheidenden Dekade in Europa stehen, die kommen mir im Wahlkampf viel zu kurz und darüber bin ich enttäuscht. Und ich hoffe, dass wir vielleicht in den nächsten 2 Wochen die Möglichkeit haben, das zu adressieren. Denn es geht um unsere Zukunft, es geht um unsere Kinder, es geht darum, dass wir zumindest diesen Wohlstand halten. Und ich habe immer den Antrieb, den Wohlstand auch noch weiter zu verbessern.
Dafür sieht es im Moment nicht so günstig aus. Die Ausländer, die kritisch auf uns gucken, die wissen besser vielleicht als wir selber. Wir verlieren relativ zu den anderen Wirtschaftsblöcken an Flughöhe. Sie hatten neulich selbst mal angesprochen, dass Kalifornien, ein Bundesstaat, ich hatte vor 2, 3 Tagen das Vergnügen mit Arnold Schwarzenegger, muss ich sagen, sensationell der Mann, ganz Mr. Universe, auch mit 72, dass Kalifornien, dieser Staat mit 40 Millionen Einwohnern, auf dem Weg ist, die Bundesrepublik mit über 80 Millionen Einwohnern beim GDP zu überholen. Er hat das gesagt, ich habe das mal nachrechnen lassen, wenn sich nichts verändert, Herr Sewing, an den Wachstumskurven dort und bei uns, dann ist das noch zu unserer Lebzeit der Fall. Ende der 40er Jahre dieses Jahrhunderts wird Kalifornien stärker sein als wir. Ich will Sie fragen, was läuft da falsch bei uns? Haben Sie eine Erklärung, wo Sie sagen, das ist der Kern vom Kern dieser Fehlentwicklung?
Ich glaube, ohne Ihre Rechnung zu torpedieren, ich glaube, es geht schneller, weil das nächste große Wachstumsfeld ist Nachhaltigkeit und da wird Kalifornien deutlich mehr wachsen als wir, wenn wir uns nicht umstellen. Das ist Nummer eins. Nummer zwei, ich glaube, es sind drei Kerngründe. Nummer eins, es gibt einen echten Kapitalmarkt. Und der Kapitalmarkt ist immer, der offene, große Kapitalmarkt ist der Hebel für Privatinvestitionen. Darauf kommt es an. Den hat Amerika, den hat Kalifornien.
Und die Banken können eher ein Risiko sozusagen, müssen das berechnen. Der Kapitalmarkt ist mutiger, risikofreudiger, auch verrückter.
Und breiter und tiefer. Und hat natürlich eine Chance, Investitionen zu kanalisieren, die ein Privatanleger oder eine Bank an sich nur für sich selbst gar nicht hat.
Sagen Sie mal eine Zahl, der private Kapitalmarkt, wie groß ist der in Europa im Vergleich zu Ihrer Bilanzsumme?
Ich sage Ihnen einfach eine andere Zahl, um für die Zuschauer es mal deutlich zu machen. In Europa ist es so, dass die Finanzierung oder Investitionen vom deutschen Mittelstand, von allen europäischen Unternehmen, die investieren, zu 80% über Bankbilanzen gemacht werden. In Amerika ist es so, dass über 70% über den Kapitalmarkt, das heißt Anleger wie Sie und ich, wir investieren direkt in das Unternehmen rein. Es hat viel mehr Möglichkeiten. Deswegen ist es auch so, dass Gründerunternehmen im Grunde genommen ihre Gelder in Amerika oder in Asien aufnehmen, weil sie dort einen viel besseren Zugang haben. Das Risikogefühl, der Risikoappetit über einen breiten Kapitalmarkt, der dann natürlich auch viel diversifizierter ist, ist größer. Und von daher, dieser Kapitalmarkt, den Zugang zu Mitteln, diese Mittel zu kanalisieren, ist ein entscheidender Hebel dafür, im Grunde genommen, um Wirtschaftswachstum zu ermöglichen.
Wir haben jetzt eine Bundestagswahl, die zwar nicht den Kapitalmarkt tatsächlich zum Ziel hat, sondern man weiß nicht so genau. Die meisten Parteien tatsächlich, zumindest die gerade führend sind, haben das Thema Umverteilung ganz vorne an. Man versucht zu verstehen, warum. Wir haben sicherlich soziale Schwierigkeiten in dem Land. Wir haben sicherlich Altersarmut im Entstehen. Warum sagen Menschen wie Sie, dass Umverteilung nicht die Antwort auf diese Probleme ist, sondern sie womöglich verschärft?
Naja, weil Umverteilung kann ja erstmal geschehen, wenn was da ist. Und es muss erarbeitet werden, es muss erwirtschaftet werden. Wir müssen wieder an unserer Haltung arbeiten. Das fängt übrigens bei der jungen Generation an. Aber ich finde gerade die letzten anderthalb Jahre durch Corona, das war eine Pandemie, mit der wir alle nicht gerechnet haben, die neu für uns war. Aber der Anspruchsgedanke in Europa und in Deutschland, der Staat macht es schon und ich bekomme die Dinge, das ist im Grunde genommen der Fehler, den wir wieder beheben müssen. Es kommt darauf an, dass wir an unserer eigenen Leistung arbeiten und dass wir erstmal was zu liefern haben. Wenn ich das schaffe und das auch positiv gesehen wird und auch wirklich der Leistungsgedanke in der Gesellschaft wieder verankert wird, dann können wir auch über Umverteilung reden.
Aber man hat ja das Gefühl, dass der Leistungsgedanke, allein schon das Wort, also hier dürfen Sie das gefahrfrei aussprechen. Ich kenne in Berlin aber wirklich namhafte Orte, die Sie im Zweifel auch kennen, wo Sie das nicht können, ohne angefeindet zu werden. Leistung, Eigenverantwortung, scheinbar nostalgische Vokabeln, auch Marktwirtschaft übrigens. Man hat das Gefühl, wir verabschieden uns ein Stück weit aus der Marktwirtschaft, wie wir sie kannten.
Ja, das ist richtig und deswegen ist es unsere Verantwortung und das meine ich übrigens auch so, deswegen freue ich mich auch über die Einladung, Herr Steingart, es ist nicht nur die Verantwortung der Politiker, sondern es ist die gemeinschaftliche Verantwortung inklusive der Unternehmer, der CEOs, die im Grunde genommen was für die Wirtschaft machen können, die für die Gesellschaft stehen, diesen Punkt wieder in die Gesellschaft einzuflößen.
Aber wo ist das verloren gegangen, Herr Sewing? Das ist ja die spannende Frage. Was hat das mit dem Alterungsprozess der Gesellschaft zu tun? Vielleicht mit unserem Wohlstandslevel, das wir erreicht haben? Denn mit Appellen, das glaube ich wiederum, allein wird es nichts gehen. Die Incentives sind ja anders gesetzt.
Ich kann Ihnen nicht genau sagen, wo es verloren gegangen ist. Ich kann Ihnen nur sagen, dass wir eine ähnliche Situation schon mal gehabt haben. Und dann haben wir übrigens unter der Regierung Schröder eine Agenda 2010 gefahren. Das waren klare Strukturen, aber es war auch eine klare Haltung.
Die hätten Sie von Frau Merkel auch erwartet?
Ich hätte jetzt erwartet, dass wir in diesem Wahlkampf mal über eine europäische Agenda 2030 sprechen. Darum geht es. Wir haben sicherlich durch die Agenda 2010 unheimlich profitiert. Frau Merkel hat während ihrer Kanzlerschaft meines Erachtens 4 große Krisen gehabt, mit der sie zu kämpfen hatte. Und die haben wir auch meines Erachtens insgesamt gut gemanagt. Aber wir müssen auch immer wieder sehen, dass die letzten 10 Jahre gerade für Deutschland eine goldene Dekade waren. Wir haben profitiert von der Agenda 2010. Wir haben profitiert von dem enormen Exportboom nach China. Und jetzt wird gesagt, wie fängt der Neuanfang nach Covid an? Ganz ehrlich gesagt, wir hätten auch einen Neuanfang ohne Covid gebraucht. Die Chinesen werden immer mehr selbst produzieren. Diese typische Exporthaltung, die wir gehabt haben, wäre so oder so, wäre abgemildert worden. Das heißt, wir brauchen eine europäische Agenda. Und ich glaube, das ist es wichtig, dass wir jetzt wieder sagen, wir haben es ja schon einmal gehabt, wir waren der kranke Mann in Europa Ende der 90er Jahre. Wir haben es geschafft, uns daraus zu arbeiten, gemeinsam eine klare Politik, klare wirtschaftliche Entscheidung. Das brauchen wir wieder und das müssen wir nach vorne stellen.
Bei den Wachstumszahlen sehen viele, die uns geschrieben haben, auch vor allem eine Zahl, die derzeit wächst, das ist die Inflation. Das ist nicht das Wachstum, sondern die Geldentwertung übertrifft das Wachstum. Und wenn Herr Weidmann recht hat, um 5% Geldentwertung am Jahresende, dann ist das mehr als das Doppelte dessen, was die EZB sich vorgenommen hat. Was sagen Sie den Menschen, die das eine besorgniserregende Tendenz finden?
Ja, zunächst einmal ist es eine besorgniserregende Tendenz. Es wäre ja falsch zu sagen, selbst wenn es nur temporär ist, ist es nicht besorgniserregend, sondern wir müssen darauf achten. Die große Frage, die jetzt zurzeit ist und die keiner Ihnen zu diesem Zeitpunkt beantworten kann, ist das eine temporäre Inflation oder ist das etwas längerfristig? Ich bin mir da nicht so sicher. Ich glaube nämlich nicht, dass wir es hier nur mit einem 2- oder 3-Monats-Vorgang zu tun haben, sondern ich glaube schon, dass wenn Sie die Preise sehen, wenn Sie auch im Grunde genommen die Lohnspirale sehen, die kommen wird, können wir durchaus uns vorstellen, dass wir auch durch das Jahr 2022 eine höhere Inflation als 2 oder 3% sehen.
Sagen Sie mal eine Zahl.
Nein, ich glaube,
die Energiepreise sind mit zweistelligen Wachstumsraten dabei.
Energiepreise sind zweistelliges Wachstum. Wenn Sie jetzt auch mal die gesamten Investitionen in Nachhaltigkeit sehen, was das für die Energiepreise bedeutet, dann kann man auch hier sagen, hier gibt es eine weiter steigende Tendenz. Also glaube ich schon, dass wir auf Dauer uns auch wieder darauf einstellen werden, dass wir eine Inflation sehen, die vielleicht dauerhaft oberhalb der 2% liegt, vielleicht bei 3 oder 3,5%. Bedeutet übrigens auch, dass wir in der Zinspolitik eine Änderung auf der EZB-Seite brauchen.
Aber ich will noch mal bei der Ziffer nachfragen. Also ich weiß ja, man hat ja eine Scheu und erst recht als Bankchef, Zahlen oberhalb dessen, was Sie genannt haben, zu sagen. Wenn ich mir die Aggregate aber angucke, die derzeit wachsen, und wenn ich mir anschaue bei den Energiepreisen, was wir ja uns vorgenommen haben, die Politik. Es handelt sich ja nicht um eine zufällige, sondern um eine sehr planmäßige Verteuerung des Grundstoffs sozusagen zum Wirtschaften in einem Industrieland. Und wenn man sich dann die Lohnpreisspirale anschaut und die IG Metall und andere werden nachziehen müssen in unserem System, halten Sie es für denkbar, dass wir wie Anfang der 70er Jahre nicht sofort, aber doch mittelfristig zu einer zweistelligen Geldentwertung in Europa kommen?
Nein, das glaube ich nicht. Das halte ich nicht für denkbar. Ich glaube auch, dass wir dahingehend, wenn wir jetzt einige Einflüsse haben, die jetzt zu einer Inflation von 4 oder 5% in den USA führen, dann sind es wirklich einige Einflüsse. Da haben insbesondere die Zentralbanken absolut recht. Die sind temporärer Natur. Das sind auch Verknappungen, die wir haben, die sie wieder lösen werden. Von daher sollten wir dort keine Scheu haben.
Das Gespräch ging natürlich noch weiter, gerade auch zum Thema Nachhaltigkeit.
Ich bin schon fast der festen Überzeugung, dass wir in 5 Jahren, insbesondere bei kapitalmarktorientierten Unternehmen, wird das Nachhaltigkeitsrating einer Firma genauso wichtig sein wie das heutige Kreditwürdigkeitsrating.
Warum genau das Thema Klima beim Headhunting junger Talente eine so wichtige Rolle spielt, das hören Sie in der Langfassung dieses Interviews, in einem Morning Briefing Sonderpodcast am Samstagmorgen. Wie immer auf thepioneer.de oder einfach in unserer Podcast-App. Die gibt es bei Apple oder auch im Google Store, hat mir jemand gesagt.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da startet mit Spannung eine neue Woche. Unter anderem liegt das an Apple, dem Unternehmen, das über 2 Billionen wert ist. Was wichtig wird für die Anleger auf dem Parkett, das erzählt uns unsere Börsenreporterin Sophie Schimanski. Einen wunderschönen guten Morgen von Frankfurt am Main nach New York.
Schönen guten Morgen aus New York. Es wird natürlich interessant, wie sich die Wall Street diese Woche rauskämpfen kann aus dem Loch von letzter Woche. Der S&P 500 fiel um 0,8%. Das war der größte wöchentliche Rückgang seit 12 Wochen. Der Dow ist ebenfalls gefallen. Und der Grund für diese Vorsicht ist natürlich hier die Delta-Variante und die Annahme von einigen Strategen, dass die wirtschaftliche Erholung von der Pandemie noch länger dauern wird. Und ansonsten kann man sagen, dass es die Woche des Konsumentens hier wird in den USA. Es gibt den neuesten CPI-Wert morgen, also den Konsumentenpreisindex. Der gibt natürlich den Anlegern und vor allem auch der Notenbank Aufschluss über die Inflationsentwicklung im vergangenen Monat. Und deswegen wird es diese Woche auch insgesamt wieder viel um die Notenbank und Geldpolitik gehen. Und insgesamt eben auch um das Verbrauchervertrauen, um die Verbraucherstimmung. Die Werte dafür gibt es am Freitag. Und dann ist eines der Highlights diese Woche sicherlich das Apple-Event morgen. Und wir sprechen natürlich dann am Mittwoch auch über die neuen Produkte, die Apple vorgestellt hat.
Danke, Sophie, für diese Informationen. Und damit schalten wir zu unserer Börsenexpertin hier in Frankfurt. Gleich um die Ecke einen schönen guten Morgen. Annette Weißbach.
Guten Morgen, Gabor.
Morgan Stanley hat den DAX auf Übergewichten hochgestuft, denn der DAX ist bei weitem nicht so gut gelaufen wie zum Beispiel das französische Pendant an der Pariser Börse. Warum, liebe Annette, ist das so?
Nun, in der Tat, die US-Investmentbank Morgan Stanley hat den DAX auf Übergewichten genommen mit der Aussage, dass Deutschland in der Eurozone eines der am stärksten überverkauften Länder in Europa sei. In der Tat ist der DAX, wenn man ihn zum Beispiel mit dem CAC 40 in Frankreich vergleicht, überhaupt nicht gut gelaufen. Der CAC 40 konnte sogar doppelt so stark zulegen seit Jahresanfang. Und das liegt vor allem in Frankreich an den Luxuswerten, die den Index klar getrieben haben. Der DAX, der besteht eher aus zyklischen Werten, unter anderem ist er ja reichlich bestückt, zum Beispiel mit Autoaktien. Und da sagt Morgan Stanley ganz klar, wenn man davon ausgeht, was deren Szenario ist, dass die Wachstumssorgen sich zum Ende des Jahres verringern, dass man weniger Sorgen hat, zum Beispiel was Halbleiterknappheiten anbelangt, dann dürften diese Werte überproportional steigen und dann dem DAX auch mehr vielleicht sogar zu einer kleinen Aufholjagd treiben. Deswegen ist Morgan Stanley so positiv, was deutsche Aktien anbelangt.
Das sind gute Nachrichten für deutsche Anleger. Danke, Annette, und dir einen schönen Tag in dieser schönen Stadt.
Danke, Gabor, dir auch einen schönen Tag.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Dass einer der wichtigsten popkulturellen Erzeugnisse der USA, zumindest hierzulande, 30. Geburtstag feiert und keiner nimmt's so richtig zur Kenntnis. Vor 30 Jahren wurden erstmals die Simpsons im deutschen Free TV gezeigt. Die gelbe Zeichentrickfamilie, Sie wissen schon, aus dem fiktiven Städtchen Springfield. Begeistert nach wie vor die Kleinen und auch die Großen. Die Kinder erfreuen sich unter anderem an dem frechen Sohn Bart Simpson, der gegen alles aus der Erwachsenenwelt rebelliert. Gegen die Schule, die Lehrer, die Eltern, die Regeln sowieso und der dem Kneipenbesitzer im Ort gerne Streiche spielt.
Moos Taverne, wo am Apparat?
Ja, ich suche einen gewissen Mr. Schweiß, Vorname Axel.
Augenblick, ich frag mal. Axel Schweiß? Axel Schweiß. Na komm schon, Jungs, ihr kennt Axel Schweiß, oder nicht?
Ja, und ob!
Die großen Zuschauer erfreuen sich am Ehepaar Homer und Marge Simpson. Vor allem Papa Homer ist so herrlich überfordert von der modernen Welt.
Das Internet? Gibt's den Blödsinn immer noch?
Und seine politische Inkorrektheit legt oft den Finger in die Wunde.
Mr. Simpson, warum haben Sie den Puppen wehgetan?
Tja, Junge, Onkel Homer ist die 80% der amerikanischen Bevölkerung. Zugedröhnt mit verschreibungspflichtigen Medikamenten.
Aber dann müssen Sie einen Entzug machen.
Du verwechselst Medikamente mit Drogen.
Bisher gibt es über 700 Folgen der Simpsons, ein Ende nicht absehbar. Es gehört mittlerweile zum guten Ton und der amerikanischen Berühmtheiten, dass man einen Gastauftritt in der Serie hat. Schauspielerin Kim Basinger zum Beispiel war dabei und der Sänger Tony Bennett und sogar Moderator Larry King.
I'm your moderator Larry King. Now a word to our audience. Even though we're being broadcast on Fox, there's no need for obnoxious hooting and hollering.
Auch Michael Jackson sang in der Episode gemeinsam mit Bart ein Happy Birthday Song für die Tochter Lisa. Na, wenn das kein Ritterschlag ist.
Lisa, it's your birthday. God bless you this day. You gave me the gift of a little sister and I'm proud of you today. Lisa, it's your birthday. Happy birthday, Lisa. Lisa, it's your birthday. Happy birthday, Lisa.
Yeah. Oh, this is the best present I ever got. Thank you, Bart. Thank you, Michael.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Na, dass Phil Collins so eine Kämpfernatur ist und da weitermacht, wo viele andere längst aufgegeben hätten. In einem BBC-Interview musste er jetzt zugeben, dass er durch einen Nervenschaden gesundheitlich so angeschlagen ist, dass er mit seinen Händen keinen Schlagzeugstock mehr halten kann. Dabei würde er nichts lieber tun, als mit seinem Sohn Nick zusammen an den Drums sitzen.
I'm kind of physically challenged a bit, which is very frustrating. Because, you know, I'd love to be playing up there with my son.
Are you able to do any drumming at all these days?
No. No, I'd love to, but, you know, I mean, I can barely hold a stick with this hand.
Zu den Taubheitsgefühlen in seinen Händen kommt zudem noch, dass er seinen linken Fuß nicht mehr richtig bewegen kann. Auch das ein Nervenschaden. Aber, und jetzt kommt das Bemerkenswerte. Phil Collins denkt deswegen überhaupt nicht daran, die angekündigte Tour mit Genesis abzusagen oder auch nur erneut zu verschieben. Nein, weil singen, das kann er ja noch. Und deshalb wird er wahrscheinlich genau in einer Woche zum Auftakt der großen Genesis-Abschiedstour in Birmingham einfach auf der Bühne sitzen und stimmlich alles geben, so wie früher, auch an den Drums. Ich wünsche Ihnen einen kraftvollen Start, einen lebensfrohen Start in diese neue Woche. Und ich möchte mich bedanken bei allen Frankfurterinnen und Frankfurtern, die unserer Crew, unserer Pioneer One in ihrer schönen Stadt einen so tollen Empfang bereitet haben. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart. Okay.